SRF 3.
Militärmission der EU in der Zentralafrikanischen Republik. Welche Länder sich daran beteiligen, ist aber noch nicht klar. Friedensgespräch über Syrien jetzt doch auch mit Iran. Bei syrischen Oppositionellen stößt das auf Kritik. Wirtschaftliche Erholung ohne große Wirkung. Weltweit steigt die Zahl der Arbeitslosen weiter an. Das Wetter im Norden oft bewölkt, ab und zu Regen um 4 Grad. Im Süden morgen ziemlich sonnig bei 12 Grad. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Seit dem Putsch vor knapp einem Jahr versinkt die Zentralafrikanische Republik im Chaos. Die blutigen Auseinandersetzungen zwischen muslimischen und christlichen Gruppen dauern an. Tausende Menschen sind auf der Flucht. Nun will die EU den Kämpfen in Zentralafrika nicht mehr länger tatenlos zusehen und plant einen militärischen Einsatz. EU-Soldaten sollen die rund 5.500 französischen und afrikanischen Einheiten unterstützen, die bereits dort sind. Aus Brüssel, Urs Bruder. Jetzt scheint die Leitung nach Brüssel zusammengebrochen zu sein. Ich schlage vor, wir ziehen diesen Beitrag später in der Sendung nach und gehen gleich weiter mit den Nachrichten und Simon Loy.
Und wir bleiben noch kurz bei der Zentralafrikanischen Republik. Dort wird die Regierung künftig von einer Frau geführt. Das Übergangsparlament hat Katrin Samba-Panza als neue Interimspräsidentin gewählt. Sie ist bisher Bürgermeisterin der Hauptstadt Bangui. Samba-Panza setzt Michel Djordjodia, der auf internationalen Druck zurückgetreten war. Die Europäische Union und die USA lockern ihre Sanktionen gegen Iran, wie dies im Übergangsabkommen vorgesehen ist. Das gaben US-Außenminister Kerry und ein EU-Sprecher in Brüssel bekannt. Zuvor hatten Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde festgestellt, dass Iran die Anreicherung von Uran eingefroren habe. Sie hatten 3 Atomanlagen in Iran inspiziert. Trotz Wirtschaftserholung weltweit steigt die Zahl der Arbeitslosen weiter an. Nach Zahlen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO in Genf waren im letzten Jahr rund 200 Millionen Menschen ohne Arbeit. Die Organisation geht davon aus, dass diese Zahl bis in 5 Jahren auf 215 Millionen ansteigen wird. Besonders betroffen sind laut ILO junge Menschen bis 25 Jahre. Weltweit haben 13% aller Menschen in dieser Altersgruppe keine Arbeit. Als Hauptursache für die steigende Arbeitslosigkeit macht die ILO Regierungen aus, die nun noch sparen und nicht mehr investieren wollten. Das bremse die Wirtschaft und verhindere so, dass es neue Arbeitsplätze gebe. Die Volksinitiative mit dem Namen AHV Plus für eine starke AHV ist zustande gekommen. Wie die Bundeskanzlei mitteilt, wurden mehr als 111.000 gültige Unterschriften eingereicht. Hinter dem Volksbegehren stehen der Schweizerische Gewerkschaftsbund, Linksparteien und weitere Arbeitnehmerorganisationen. Die Initiative verlangt eine Erhöhung der AHV-Renten um 10%. In Genf hat die internationale Luxusuhrenmesse SIHH ihre Tore geöffnet. Bis Freitag werden 13.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. An der Messe werden 16 Uhrenmarken ihre neuesten Kollektionen vorstellen. Davon gehören deren 12 zum Luxusgüterkonzern Richemont. Gemäß einer Studie des brancheneigenen World Watch Report verzeichnet das Segment der Luxusuhren ein jährliches Wachstum von 12%. Der französische Diplomat und frühere FIFA-Funktionär Jérôme Champagne will Präsident des Weltfußballverbandes werden. Der 55-jährige Champagne kündigte als erster offiziell seine Kandidatur für die Wahl an, die im nächsten Jahr stattfindet. Champagne war von 1999 bis 2010 bei der FIFA für internationale Angelegenheiten zuständig. Noch ist nicht klar, ob Josef Blatter im nächsten Jahr für eine 5. Amtsperiode als FIFA-Präsident kandidiert. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index gewinnt 0,1%. Die Börse in New York ist wegen eines Feiertages geschlossen. Der Euro wird zu 1.23.33 gehandelt und der Dollar zu 90.93 Rappen.
Seit dem Putsch vor knapp einem Jahr versinkt die Zentralafrikanische Republik im Chaos. Die blutigen Auseinandersetzungen zwischen muslimischen und christlichen Gruppen dauern an. Tausende Menschen sind auf der Flucht. Nun will die EU den Kämpfen in Zentralafrika nicht mehr länger tatenlos zusehen und plant einen militärischen Einsatz. EU-Soldaten sollen die rund 5.500 französischen und afrikanischen Soldaten unterstützen, die bereits dort sind. Aus Brüssel der Bericht von Urs Bruder.
Sie seien zutiefst besorgt über die Unsicherheit und extreme Instabilität in Zentralafrika, so die EU-Außenminister heute in einer gemeinsamen Erklärung. Der Konflikt, da sind sich die Minister einig, könnte auch Nachbarländer erfassen. Weniger einig sind sich die Minister darin, wie ihre gemeinsame Reaktion aussehen sollte.
Personally, I think that we should send the battle groups. If not now, then when?
Der schwedische Außenminister Bildt wäre dafür, Battlegroups nach Zentralafrika zu schicken, also jene EU-Infanterieverbände, die vor 10 Jahren geschaffen wurden und stets einsatzbereit sind, aber noch nie eingesetzt wurden und jetzt auch nicht nach Zentralafrika geschickt werden sollen, so der deutsche Außenminister Steinmeier.
Ich habe die Diskussionen zurückverfolgt in den letzten Wochen und sehe nicht, dass wir vor einem Einsatz der Battlegroups stehen.
Einigen konnten sich die Außenminister heute in Brüssel im Grundsatz auf eine gemeinsame militärische Operation, an der sich die EU-Länder zwar beteiligen können, aber nicht müssen. Der französische Außenminister Fabius zeigte sich nach der Sitzung zufrieden.
L'Europe va venir au soutien militaire, comme nous l'avions demandé, de la Centrafrique.
Europa kommt und unterstützt Zentralafrika militärisch, sagte er. Doch der Umfang dieser Unterstützung muss den französischen Außenminister enttäuschen. Zwar blieb heute offen, wie viele Soldaten die übrigen EU-Länder nach Zentralafrika schicken werden. Laut Fabius ist heute aber von etwa 500 Mann gesprochen worden. Frankreich steht bereits mit 1600 Soldaten in Zentralafrika, andere afrikanische Länder mit insgesamt über 4000 Soldaten. Die EU-Außenminister wollen mit ihrer kleinen Operation in erster Linie den Flughafen der Hauptstadt Bangui absichern. Dies, um die 100.000 Flüchtlinge dort besser zu schützen und um sicherzustellen, dass humanitäre Hilfe weiterhin ins Land gebracht werden kann.
Info 3 Abend.
Die UNO-Friedenskonferenz für Syrien. Übermorgen Mittwoch beginnt sie in Montreux und geht dann in Genf weiter. Mit am Tisch jetzt auch Iran, das am Mittag eine Einladung von UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon angenommen hat. Vor der Sendung habe ich unseren Strategieexperten Fredrik Steiger gefragt, warum Iran jetzt auch seine Vertreter an die Syrien-Konferenz schicke.
Iran will vor allem mitreden, was die Zukunft Syriens betrifft. Und das ist ja auch nicht erstaunlich, denn Syrien ist der wichtigste Verbündete des Irans. Und Teheran will auf gar keinen Fall, dass ein neues Syrien, ein künftiges Syrien in das Lager des Feindes in Anführungszeichen gerät, also sozusagen unter Kuratel von Saudi-Arabien oder den Golfstaaten. Dazu kommt auch noch, dass Iran generell wieder auf der internationalen diplomatischen Bühne aktiver agieren will, rausfinden will aus seiner selbstverschuldeten Isolation, was man ja auch im Zusammenhang mit dem Atomprogramm merkt.
Iran sitzt jetzt also mit am Konferenztisch, zumindest am Anfang. Steigen dadurch die Chancen auf einen Waffenstillstand in Syrien?
Das hängt ganz entscheidend vom Verhalten des Irans in Montreux und in Genf ab. Wenn der Iran weiterhin einseitig einfach nur Assad unterstützt, politisch, wirtschaftlich, militärisch, dann wird das eher zu einer Verhärtung der Positionen beitragen. Aber der Iran hätte zumindest theoretisch die Möglichkeit, auch Druck auf das Regime in Damaskus zu machen. Es hat Einfluss dort, und wenn der Iran so gesehen eine konstruktive Rolle spielt, denn Damaskus vielleicht von seinen Maximalpositionen abbringt, dann besteht durchaus eine kleine Chance, dass sich etwas bewegt. Und so oder so, es ist richtig, dass Iran am Verhandlungstisch sitzt, denn wenn ein wichtiger Akteur schlicht nicht dabei ist, dann ist das selten etwas, was Erfolg verspricht für eine Friedenskonferenz.
Am Nachmittag ist jetzt bekannt geworden, Teile der syrischen Opposition drohten damit gar nicht erst in die Schweiz zu reisen, wenn Iran tatsächlich dabei sein sollte. Wie ist diese Drohung zu werten?
Die Drohung ist nicht sinnvoll, aber sie ist verständlich. Und das Problem ist ja, dass die syrische Opposition einerseits schwach und andererseits sehr gespalten ist. Und diese eigene Schwäche versucht man jetzt ein Stück weit zu überdecken, indem man eine ganz scharfe Tonalität anschlägt. Aber die Opposition muss sich auch bewusst sein, dass sie zwar aus einer Position der Schwäche antreten würde in Montreux, aber auf der anderen Seite, wenn sie gar nicht antritt, dann kann sie höchstwahrscheinlich auch nichts herausholen. Und deswegen gibt es Druck von Seiten der USA und des Westens, dass die syrischen Oppositionellen teilnehmen dort.
Einschätzungen von Fredrik Steiger.
Info 3 Abend.
Im Kanton Tessin sind derzeit viele schwarz. Sie ärgern sich über tiefe Löhne, sie klagen über die Höhe der Jugendarbeitslosigkeit und sie haben es satt, Tag für Tag im Stau zu stehen. Schuld an der Misere seien die italienischen Grenzgänger, sagen sie. Deren Zahl hat sich im Tessin in den letzten 10 Jahren nahezu verdoppelt auf heute 60.000. Da kommt all diesen verärgerten Tessinen die Volksinitiative gegen die Masseneinwanderung gerade recht. Alexander Grass.
Gianni Ochsner betreibt eine Firma für Müllentsorgung. Die Stadt Lugano hat die Aufträge an ihn zusammengekürzt. 14 Arbeiter erhielten eine vorsorgliche Kündigung. Und Gianni Ochsner hat erlebt, was ein Shitstorm ist.
Come la città di Lugano deve risparmiare, anche noi dobbiamo risparmiare e riteniamo che l'unica possibilità di risparmio è quella di avere dei frontalieri al posto dei residenti.
Wie die Stadt Lugano müsse auch seine Firma sparen, sagte er im Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz. Die einzige Möglichkeit sei es, Grenzgänger anstelle von Einheimischen anzustellen. Ein Entrüstungssturm hob an. 2 Tage später widersprach sich Ochsner. Für seine Müllarbeiter gilt ein Gesamtarbeitsvertrag. Grenzgänger verdienen also gleich viel wie Einheimische. Trotzdem war das Wasser auf die Mühlen der Initiative gegen Masseneinwanderung.
Noi abbiamo un'economia che sta perdendo per strada i giovani.
Die Tessiner Jugend gehöre zu den Verliererinnen der Tessiner Volkswirtschaft. Die Jugendarbeitslosigkeit gehöre zu den höchsten in der Schweiz. Praktisch alle neuen Stellen würden besetzt mit Grenzgängern. Der Straßenverkehr sei kollabiert. Der das sagt, ist kein SVP-Vertreter, es ist Sergio Savoia von den Tessiner Grünen. Und die sagen Ja zur SVP-Initiative. Das Tessiner Politestablishment hält sich zurück beim Einsatz gegen die SVP-Initiative. In Graubünden hat das nationale Nein-Komitee 53 Unterstützer. Im Tessin sind es nur 5. Komiteemitglied Fulvio Belli.
Ich glaube, es wäre wirklich eine Überraschung, wenn kein Ja in Tessin kommt. Die Leute sind geärgert. Sie stellen nur fest ein Phänomen. Das ist Grenzgänger-Ausnützung und natürlich reagieren negativ.
Die Initiative bedeutet eine Rückkehr zum gescheiterten System der Ausländerkontingente und sie beschere unmögliche Probleme im Asylbereich, ärgert sich Belli. Dass sogar Anwälte oder Zahnärzte Grenzgänger ins Tessin hereinholen für einen Monatslohn von 1.500 Euro, das nennt er aber einen Skandal.
Das ist wirklich etwas Unwürdiges und das ist ein Teil eines Skandals, aber natürlich das zu kontrollieren ist praktisch unmöglich.
Fulvio Belli tritt auf, er läuft zu Hochform auf in der Debatte und so ficht er seinen wohl letzten Abstimmungskampf. Aber Lorbeeren gibt es für ihn keine im Tessin.
Info 3 im Netz, srf.ch, mein Name Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.